und herzlich willkommen zu einer neuen Staffel des Go Global Bremen Business Talks Podcasts. Der Podcast über die Unternehmen, den Handel, die Technologien und die Menschen, die Bremen und Bremerhaven mit dem Rest der Welt verbinden. Der Go Global Bremen Business Talks Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsförderung Bremen, der Handelskammer Bremen-Bremerhaven und der Bremer Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation. In dieser neuen Staffel liegt unser Fokus auf spannenden Unternehmen und Persönlichkeiten aus Bremen, die an Projekten arbeiten, die Aufmerksamkeit weit über die Grenzen der Hansestadt hinaus erzeugen. Mein Gast heute ist ein perfektes Beispiel dafür. Der bekannte Bremer Unternehmer Dr. Klaus Meyer hat sein Vermögen eigentlich mit Windenergie gemacht. Mitte der 90er hat er das Windkraftunternehmen WPD gegründet, das heute zu den erfolgreichsten in Europa zählt. Aber heute spreche ich mit Klaus Meyer über ein noch viel spannenderes Projekt, denn er lässt auf einem ehemaligen Industriegelände an der Bremer Weser gerade einen komplett neuen Stadtteil entstehen. Die Überseeinsel. Wo die Firma Kellogg bis vor einigen Jahren noch Cornflakes gebacken hat, entwickelt sich jetzt ein Stadtquartier der Zukunft. Mit Platz zum Leben und Arbeiten, mit viel Grün, wenig Autoverkehr und weitgehend CO2-neutraler Energieversorgung. Was den Visionär Meyer antreibt, wie man ein altes Industriegelände eigentlich wohnenswert machen kann, wie genau das Stadtquartier der Zukunft bald aussehen wird, wie die Überseeinsel zu einem der coolsten Projekte in Europa wird, welche Herausforderungen es jetzt noch zu überwinden gibt, all das und mehr erfahrt ihr in diesem Gespräch. Los geht's. Hallo Klaus, herzlich willkommen zum Go Global Bremen Business Talks Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Ja, freut mich.
Freut mich auch. Klaus, wir sitzen hier gemeinsam auf einem Gelände. Hier wurden vor 8 Jahren noch Kellogg's, Cornflakes, Kellogg's, Smacks und weitere Cerealien von der Firma Kellogg's gebacken. Die Bremer kennen das Kellogg's Areal. Das ist jetzt ein Areal, was du nach deinen Vorstellungen in den kommenden Jahren neu prägen möchtest. Darüber sprechen wir heute. Aber bevor wir da einsteigen, würde ich gerne noch mal ein paar Schritte zurückgehen und so ein bisschen nachverfolgen, was eigentlich dein Pfad hierher war. Du kommst aus der Region. Nimm uns mal mit auf eine kleine Zeitreise, wie du eigentlich vom kleinen Bremer Jungen heute hier auf das Kellogg's Areal gelandet bist.
Ja, eher Verkettung von Zufällen. Ich bin in der Tat hier in Bremen geboren, in der Nähe von Bremen aufgewachsen, auf so einem kleinen Bauernhof. Habe in Niedersachsen auch mein Abitur gemacht, Jura studiert, was auch nicht meine erste Wahl eigentlich war. Und dann irgendwann auch nach Bremen zurück. Habe hier an der Uni angefangen zu habilitieren, also war eigentlich eher auf einer Laufbahn zu einem Hochschullehrer. Gleichzeitig habe ich so einige Sachen außerhalb der Uni bearbeitet und so bin ich dann irgendwann zur Windenergie gekommen, was aus verschiedenen Gründen auch nahe lag. Gab es einen landwirtschaftlichen Bezug.
Ja, aber komm mal, du hast Jura studiert und dann sagst du, dann bin ich in die Windindustrie gekommen, weil es nahe lag. Erzähl mehr.
Ja, aber das lag nahe, weil die grüne Windindustrie Anfang der 90er noch so strukturiert war, dass eben sehr viele Landwirte auch da angefangen haben und die meisten hatten einen grünen Hintergrund, also auch in ihrer politischen Färbung mit denen konnte ich mich gut unterhalten. Bei Landwirtschaft habe ich immer so getan, als hätte ich davon Ahnung, weil ich ja aufgewachsen bin. Damit wollte ich nie was zu tun haben. Aber
war nicht der Anspruch deines Vaters, dass du irgendwann mal den Betrieb übernimmst?
Er hat 4 Kinder und ich bin aussortiert worden in der Nachfolgefragestellung. Dafür war ich komplett unqualifiziert.
Gibt es den Betrieb denn noch?
Den Hof habe ich übernommen und dann sofort stillgelegt. Das war mir eine Genugtuung, dass ich eine späte Rache üben konnte.
Okay, also Windenergie, bist du eingestiegen. Du hast die Zeichen der Zeit erkannt und bist zum richtigen Moment eingestiegen.
Ja, aber jetzt nicht mit dem Plan, sondern eben von Sachverhalt und Fall zu Fall. Habe eben erst beraten bei Genehmigungsfragen, Nachbarschaftsstreitigkeiten, bei Förderungsbescheiden und solchen Dingen. Und dann hat sich die Branche ein bisschen verändert, die Anlagen sind groß geworden. Gab es eine Frage, wie kommt man zu Bankfinanzierung, und für die man nicht persönlich haftet. Das war dann für meine Mandanten wichtig, dass der Hof nicht weg ist, wenn was schief geht. Und dann natürlich sind die Vorhaben auch so groß geworden, dass sie alleine nicht mehr das Eigenkapital stemmen konnten. Und daraus habe ich dann mit einem Partner zusammen ein Unternehmen entwickelt und haben gesagt, das können wir für euch machen. Das ist aber keine juristische Tätigkeit, das ist gewerblich. Und dann haben wir 1996 die WPD, Wind Project Development, gegründet, wo wir solche gewerblichen Dienstleistungen dann verkauft haben.
Ja, was ja auch eine mega Erfolgsstory ist. Wenn du das Unternehmen heute anguckst, gib mal ein bisschen so die Eckdaten, wie heute WPD aussieht.
Ja, im Bereich Wind in der WPD sind wir jetzt 2200 Mitarbeitern in 40 Ländern. Und dort haben wir den Betrieb und die Entwicklung von Wind- und Solarprojekten. 90% Wind, 10% Solar. Und wir sind in Deutschland so grob jede 11. Anlage haben wir errichtet und haben wir im Betrieb, sind aber eben in vielen anderen Ländern auch erfolgreich. In Chile, also auch in Südamerika, in Asien, Taiwan ist ein wichtiger Markt für uns und in Europa sowieso im Grunde fast alle Länder. Daneben haben wir noch ein Service-Unternehmen, das eben sich mit der Reparatur, also klassisches Handwerk, Reparatur von Windkraftanlagen beschäftigt, Deutsche Windtechnik mit 2600 Mitarbeitern aktuell. Beide Unternehmen sind nach wie vor stark wachsend. Früher dachten wir mal, wir könnten Wachstum planen und das wäre dann anders gelaufen, als es gelaufen ist. Da ging ich mal davon aus, dass so 20 Mitarbeiter eigentlich so eine Zielgröße ist, mit der man gut arbeiten kann. Das haben wir überschritten und jetzt hat sich das verselbstständigt.
Ja, die Windindustrie hat ja auch so ein bisschen so ein Wechselbad der Gefühle mitgemacht in den letzten Jahren. Wo ist die momentan? Was ist deine jetzige Prognose, wie es um die deutsche Windbranche bestellt ist?
Man muss immer gucken, auf welcher Ebene man ist. Bei den Anlagenherstellern gibt es seit Jahren eine große Tristesse, die nicht einfach zu verstehen ist. Also gibt es eine Erklärung für, aber das sprengt den Rahmen vielleicht. Dann Projektentwicklung ist nochmal ganz anders gelagert. Also wir haben einen totalen Boom in Deutschland. Für uns nicht so ganz einfach, weil wir deutlich mehr Wettbewerb nochmal bekommen von Unternehmen, die wir da gar nicht brauchen. Ja, alte Energieversorger, ne? Also die auch mit ihren bürokratischen Antritten da kommen und so. Aber wir sind auch in Deutschland auch jetzt sehr erfolgreich und in vielen Ländern. Wir haben das große Glück, weil wir in so vielen Ländern sind. Es gab immer Länder, die geboomt haben und andere Länder. Also es sind immer wellenartige Bewegungen. Und wenn man genügend Wellen hat, dann gleicht sich das aus zu einer relevanten Konstante.
Ja. Aber bist die Welle jetzt schon ganz gut geschwommen, zumindest in den Anfangsjahren auf jeden Fall.
Das geht ganz gut, ja.
Ja. Und hast dann irgendwann gesagt, okay, diese ganze Windgeschichte, schön und gut, da habe ich vieles erreicht. Ich schaue noch mal ein bisschen so über den Tellerrand der Windindustrie hinaus und wage mich noch mal auf so ein paar andere Felder.
Nee, aber so arbeite ich nicht und das war auch nie mein Antritt, aber ich habe jetzt Wind 30 Jahre gemacht, da bin ich auch ein bisschen auf dem Rückzug, jedenfalls in Projektentwicklung und Betrieb versuche ich das gerade so ein bisschen rauszunehmen, aber bin auch weit, also sozusagen, dass ich, aber hier hatten wir haben auf dem Gelände schon gebaut von Kellogg, 10.000 Quadratmeter gekauft, zwei Bürogebäude für 600, 700 Mitarbeiter hier errichtet und im Zuge dessen hatten wir ein Vorkaufsrecht auf eine Teilfläche, dann war die Stadt, wollte aber den gesamten Bereich selber entwickeln, dann bin ich zu unserem Senator gelaufen und habe gesagt, das könnt ihr alles gerne machen, das ist alles super, aber da, wo wir das Vorkaufsrecht haben, das müsst ihr respektieren, das werden wir nämlich ausüben, aller Wahrscheinlichkeit nach, weil wir die Expansion unseres Unternehmens nicht, wir wollen nicht nochmal umziehen, wir sind viermal in Bremen umgezogen, das reicht uns jetzt, wir hatten auch schon mal 4, 5 verschiedene Sitze, das haben wir hier konzentriert, deshalb werden wir das sicher ausüben. Und dann hat Herr Lohse damals gesagt, er wird nicht zulassen, dass das parzelliert entwickelt wird. Das muss aus seiner Hand sein. Und dann war das überraschende Ergebnis auch sehr spontan. Dann mache ich das eben aus einer Hand. Nicht? Also wow. Ich bin Immobilienentwickler, Kraft, Spontanentschluss.
Ist hier in den Schoß geworfen worden sozusagen.
Ja. Und dann sind wir mit Kellogg sehr schnell einig geworden. Das war toll mit so einem komplexen amerikanischen Unternehmen, die auch noch in Battle Creek. Ja, also da ist ja Nomen gleich Omen, aber wie auch immer wir haben schnell Einigkeit erzielt über den Kaufpreis. Ja, und dann ging es eben los, wie entwickelt man sowas? Dann habe ich schon mal ein Buch gelesen, wie man das macht und so. Das fand ich sehr überzeugend. Es hat dann auch ausgereicht, die kleine Bibel, die ich da mir vorgenommen hatte und dann eben gute Leute eingestellt, wie man es eben macht, wenn man zufällig in so einen Bereich geht. Und jetzt, dann hat sich daraus entwickelt, auch wenn wir das schon machen, dann können wir auch an 2, 3 anderen Stellen aktiv werden. Dann muss ich auch Mitarbeiter auslassen, dann muss ich eine Größe kriegen, in der man auch arbeiten kann. Ich habe, als wir angefangen haben, gesagt, und auch bei dieser Entwicklung klar gemacht, wenn wir müssen vorbereitet sein, das war 2019 in der Hochzeit der Immobilien, wo jeder gesagt hat, das ist selbstentwickelndes Geschäft, da muss man gar nichts machen. Ne?
Ja.
Also man wird mit Immobilien reich, ne? So kauft ein Grundstück, baut ein Haus drauf, verkauft das, zack, ja. Ist man reicher. Und damals habe ich immer so erzählt, und das meinte ich auch so, man muss das eben resilient gestalten, man muss auch auf eine Immobilienkrise vorbereitet sein. Und ich habe das nicht gesehen, das ist totaler Quatsch, ne? Aber sozusagen von der Entwicklung, also mehr auf Vermietung setzen, weniger auf Verkauf, weil das ist ein viel stabilerer Markt. Und auf ein Quartier setzen, wo man selber der Meinung ist, da will man eigentlich hinziehen. Ja. Und ob das so ist, das weiß ich jetzt auch noch nicht. Wir haben noch keine Wohnung hier, deshalb. aber ich glaube, gibt Anzeichen, die darauf hindeuten, dass wir ein Quartier gestalten können, von dem andere sagen, da könnte man vielleicht ganz gut wohnen.
Ja, mega spannend, diese Geschichte, ne? Also ich hätte jetzt eigentlich gedacht, ich komme hierher und du erzählst mir, ja, das hatte ich eigentlich immer schon so ein bisschen im Blut und ich wollte schon immer sowas mal entwickeln und hat sich die Chance ergeben, aber es klingt ja wirklich so, als wenn sich die Umstände wirklich so für dich ergeben haben, dass du dann gar keine andere Wahl mehr hattest, als das anzunehmen und daraus ein Projekt zu machen.
Ja, ich war schon geheilt, ne? Ich habe in der 12. oder 13. Klasse Kunst nochmal als Kurs gewählt und da hatten wir Architektur, da habe ich ein Gebäude gestaltet und dann im Reifenalter von 38 oder so, ich gesagt, so, das will ich jetzt bauen, was ich damals entworfen habe, am Grundstück gekauft, das ging dann aber nicht.
Ja.
Aber da habe ich mich nicht von abbringen lassen, habe das Haus dann gezeichnet, habe einen Architekten gesucht, dem ich gesagt habe, hier, das bauen wir genauso, wie ich das gezeichnet habe, ne? Und den habe ich eingeschüchtert. Dann kam der nach 3 Tagen an und sagt, das geht nicht. Wie, das geht nicht? Ja, da muss eine Stütze rein und so. Da ist so ein Petitessen, da will ich mich gar nicht mit auseinandersetzen. Und als der Rohbau fertig war, habe ich gesagt, das reißen wir wieder ab. Wie kann man so blöd sein, keine Ahnung von Architektur zu haben und sein eigenes Haus entwerfen zu können? Steht noch, funktioniert auch einigermaßen. Aber ich glaube schon, da gibt es eben Fachleute, die das besser können als ich. Aber es ist durchaus eine spannende Perspektive und zu sagen, in eine Quartiersentwicklung auch mehr Menschen reinzuholen, die nicht aus der Perspektive kommen, wie kann ich möglichst schnell Geld zu verdienen, sondern wie würde ich es eigentlich richtig machen?
Ja.
Ja, und das ist eine Notwendigkeit. Im Windbereich verstehe ich das, wie man das macht, aber im Immobilienbereich war das ja für mich erstmal neu und deshalb ist das auch ein, mal gucken, ob es funktioniert. Ja, aber deshalb beantworten wir ein paar Fragen auch anders, als das andere Projektentwicklungen gemacht haben in Deutschland.
Ja. Wie sah denn die ursprüngliche Vision aus, die du dann entwickelt hast? Entweder alleine oder mit Hilfe deiner Partner. Wie sah die damals aus? Wie ist sie sozusagen zum Leben gekommen? Und gab es vielleicht auch konkurrierende Visionen oder konkurrierende Ideen, was man aus diesem Areal hier machen könnte?
Ja, ich bin wenig rumgefahren. Das habe ich erst danach nochmal gemacht, sondern wir haben bei der Grundkonzeption tatsächlich einfach, das ist genau so, im Urlaub ein Buch gelesen, Jan Gehl, Stadt für Menschen. Das ist der Kopenhagen maßgeblich mitentwickelt hat. Und da gibt es dann 4 Kriterien. Lebendigkeit, vielleicht das Wichtigste. Sicherheit, Gesundheit, Energie. Das haben wir ein bisschen anders vielleicht in der Reihenfolge aufgezogen. Energie ist das, da habe ich begonnen, habe einen Mega-Ingenieur gefunden, den kannte ich auch schon und habe gesagt, du musst zu mir kommen und Anfang 30, also sozusagen ein junger Wilder oder so, aber eben sensationell in den Themen drin ist. Und dann haben wir einmal ein Energiekonzept gemacht und haben gesagt, wie kann diese Stadt funktionieren energetisch, weil da sind ganz große Fragestellungen, und aus dem Bereich komme ich ja, da kann ich auch ein paar Sachen beantworten. Und dann haben wir gesagt, was bedarf es für Lebendigkeit? Und für Lebendigkeit brauche ich Leben, für Leben brauche ich Menschen und am besten nicht so homogen, nicht eine Eigentümerschicht, die sozusagen 7.000 Euro die Quadratmeter zahlen kann, sondern das muss viel durchmischter sein, Generationen durchmischter, Einkommensdurchmischter, kulturell durchmischter. Und für Lebendigkeit brauche ich Nahversorgung, Essen, Trinken, Einkaufen, aber auch kultureller und künstlerischer Art. Und dann macht man einen Plan und hat ja eine Vorstellung davon, wie man leben will. Das zeigt Bremen wie jede andere Stadt auch. Wir sehen ja die Hotspots, die funktionieren. Ein Ostertor, das auch schwierig, also nicht einfach ist an manchen Stellen, aber an Lebendigkeit mangelt es dem Ostertor in keiner Weise. Und auch in der Neustadt, in Findorf. Wir haben überall diese Zentren und diese Zentren kann man sehen und überprüfen. Es sind immer die gleichen Merkmale. Ja, es sind eben einfach viele Leute auf der Straße, es sind keine großen Mega-Supermärkte, sondern viele kleinere Läden, es gibt nochmal eine Kneipe und solche Geschichten.
Mhm. Aber trotzdem, das aus einer Retorte sozusagen vom Nichts in so einen lebhaften Stadtteil zu entwickeln, stelle ich mir eine riesengroße Herausforderung vor.
Ja, ist schwieriger auf der einen Seite, einfacher auf der anderen, weil wir haben natürlich auf der anderen Seite eine grüne Wiese.
Ja, klar.
Ja, und das, was dann dazugehört, ist, und das haben wir eigentlich am Anfang auch nicht so stark gesehen, dass man eben ikonische Gebäude erhält, dass man den Industriecharakter, dass man das erhält und kein gelacktes Quartier kriegt, dass nicht die Sauberkeit ganz oben steht, sondern die Lebendigkeit, die Unterschiedlichkeit, dass man Charme und Empathie erzeugt über Gebäude wie das Silo hier, das Reislager, in dem wir gerade sitzen und andere Bereiche, dass man das dann eben erhält, weil das eben viel ausmacht. Ja, wenn ich in so ein Neubaugebiet gehe, das ist natürlich todlangweilig und da will man wohnen, weil es schön ist, aber diese Schönheit hat eigentlich keine Lebendigkeit zum...
Ja, aber guck mal, wie sich diese Herausforderung unterscheidet zu dem, was du davor gemacht hast. Einen Windpark zu bauen, da geht es rein um Funktionalität in erster Linie und Funktion, Effektivität und dann so eine Herausforderung, wo es um ganz, ganz andere Faktoren geht. Da hast du dir wahrscheinlich die richtigen Leute mit an den Tisch geholt oder hast du so eine Art versteckte Talente in dir erkannt, wo du diese Dinge auch dann selber mitentwickeln konntest?
Ja, also Projektentwicklung konnte ich darüber natürlich, ne? Also Genehmigung, Netzanschluss, Flächensicherung und solche Sachen, die wir auch im Windbereich haben, das, was man an Kreativität braucht, ja. Beides, also ich glaube schon, dass ich hier auch ein paar Akzente setzen kann und auch noch setze, und unsere Hoteldirektorin, ich glaube, die mag mich, aber die hasst mich auch abends, also von daher, weil ich mir in viel zu viele Kleinsachen dann auch nochmal einmische.
Ja.
Wir haben hier, glaube ich, ein tolles Team zusammengekriegt und kriegen die Kreativität entfaltet.
Ja, wenn du jetzt mal so ein bisschen zurückschaust, gab es so signifikante Fehltritte, die ihr gemacht habt, Dinge, die ihr völlig falsch eingeschätzt habt, wo jetzt schon abzusehen ist, ah, hätte man definitiv anders machen können, oder ist aus irgendeinem Grund das meiste glatt gelaufen?
In meinem Berufsleben würde ich sagen, würden Dritte sagen, gab es auch irre Fehltritte und Fehlentscheidungen. Ich würde das nie so sehen, weil ich aus denen ja mehr gelernt habe als aus den richtigen gewinnbringenden Geschäften. Wir sind eben auch mal mit einem Großprojekt gescheitert, nicht im Bereich Wind, sondern das war dann Bioethanol, Biogas. Das hat unendlich viel Geld gekostet. Das war wahrscheinlich eines der besten Geschäfte, das ich gemacht habe, weil das ist einfach auch wichtig zu erkennen, dass man manche Sachen eben nicht kann oder dass man es nicht hinbekommt, obwohl man richtig gute Leute dran hat und es nicht an Kapital fehlt. Es geht manchmal eben nicht. Und hier, das glaube ich bisher nicht. Also bisher sehen wir keine, also wir stellen Dinge auch immer wieder in Frage. Ja, also Kellogg hatte hier unseren Künstlern gekündigt in so einer etwas abgerockten Bude da an der Stelle. Das habe ich rückgängig gemacht und habe gesagt, das lassen wir erstmal und wir gucken erstmal, was man daraus macht. Dann ist das, das versuchen wir eher fortzuentwickeln. Wir haben also in diesem ersten Entwurf Sachen drin, die wir jetzt korrigieren würden. Ja, das ist aber dann in der Bauzeit auch noch 4-5 Jahre in der Zukunft, weil wir, was man jetzt schon sagen kann, wir scheinen extrem gute Erfahrungen zu machen in der Bestandsfortnutzung. Mhm. Und deshalb lohnt sich das. Das kann manchmal teurer sein, den Bestand zu halten und da reinzubauen. Manchmal ist es auch günstiger, aber sich damit auseinanderzusetzen und nicht erstmal eine blanke Wiese zu schaffen, das erscheint mir sinnvoll, zumal ich eine Halle auch in 30 Jahren noch abbauen kann. Ich dann vielleicht nicht mehr, aber dann auch abbauen kann und dann auch neu bestücken kann.
Ja. Was habt ihr denn gemacht, um auch rechtzeitig zu validieren, ob das, was ihr hier vorhabt, sowohl mit der lokalen Politik, mit Leuten, die hier Entscheidungen treffen, als auch mit den Leuten, die hier wohnen und zukünftig auch in diesem Stadtteil wohnen sollen, ob das da Anklang findet, ob das tatsächlich auf fruchtbaren Boden stößt?
Nicht mehr als viel sprechen, zuhören, gute Sachen auch annehmen, Gemüse werft, Michael Scheer, der einen Ort besucht hat, um sein Projekt Reintegration von Menschen in das Berufsleben über eben Gemüseanbau sozusagen, wo ich dann gesagt habe, den Ort, den du dir da vor Augen hast, das könnte man machen, aber ich habe einen ganz prominenten Ort, den ich eigentlich nicht bebauen will, weil der eben toll ist, und sowas dann eben mitzunehmen und dann auch eben keine Angst zu haben, sondern einfach sagen, mal zu machen und zu sagen, geht das oder geht das nicht.
Ja, aber da ist schon die Bürger beteiligt. Da war ein formeller Prozess der Bürgerbeteiligung, oder war es wirklich so, wie du es beschreibst, ein paar Gespräche oder
ja,
ein bisschen
aber
Feedback?
Über die Partizipationsprozesse dort sind nach meiner Meinung etwas aufgesetzt strukturiert, ja, also geben Sinn als Informationsveranstaltung auf jeden Fall, aber eigentlich ist die Rückmeldung, die man bekommt, dafür sind dann Planungsfortschritte schon viel zu weit, dass man noch alles ändern würde. Mhm. Es sind jetzt auch, das kam eigentlich am Rande eines solchen Prozesses, aber man muss eben aufnahmebereit sein, weil das ist eben auch etwas, das kostet uns eigentlich Geld, ja, also wir können damit kein Geld, wir haben keine Miete, oder was, keine irgendwie fühlbare Miete für eine Außenfläche, die eigentlich wertvoll ist, nicht? Also da ist meine Rentabilität, dass ich glaube, dass das uns hier das ganze Quartier besser gestaltet.
Ja. Beschreib mal dieses Areal überhaupt. Wir haben noch wenig Zeit verbracht damit, was dieses Areal überhaupt ausmacht. Das ist ja allerfeinste, allerschönste, beste Stadtlage. Es ist ein Filetstück, oder nicht?
Ja, die Lage Gunst heißt das dann in der Fachsprache, da ist extrem. Wir haben zur Innenstadt einen Fußweg von 10 Minuten, was sind das, 2 Kilometer oder so, nicht? Also das ist also fußläufig, mit dem Fahrrad ist das sozusagen, es lohnt sich kaum aufs Fahrrad zu steigen. Also das ist natürlich ungewöhnlich, dass ein Industriegebiet so nah an der Innenstadt ist.
Ja.
Es ist hier über fast 2 Kilometer ein langgestrecktes Areal. Es wird jetzt noch länger, weil eben weitere Industriebetriebe rausgehen entlang der Weser, also mit einem wunderbaren Wasserzugang, was in Bremen, der Stadt am Fluss, ja ganz selten bislang der Fall ist, dass man direkt am Wasser auch leben kann. Also wir öffnen dann eben ein Stück weit ja für Bremen das Gelände, also nicht für Bremen, für uns, aber die Bremen bekommt ein Gelände zurück, das eigentlich verschlossen war. Ja, und auf 16 Hektar werden bei uns etwa 1600 Wohnungen entstehen und 120.000 Quadratmeter Bürofläche. Also hier arbeiten auch viele und das schafft auch noch viele spannende neue Fragen, also wie man das eben auch zusammenkriegt und ob man das auch überschneidend regeln kann. Das Gesamtquartier ist nochmal wesentlich größer, wo dann auch städtische Flächen und andere Flächen dazu gehören, sodass hier eben tatsächlich nachher ein Stadtteil entsteht, der irgendwie 5.000, 6.000 Menschen neu beherbergen wird und neu strukturiert ist.
Hm. Und was sind denn so Bereiche, wo du sagen würdest, das ist relativ traditionell und konventionell gestrickt, ein richtig normaler Stadtteil? Oder ein paar Dinge, wo du sagst, da haben wir völlig neu gedacht, da gehen wir ganz neue Wege, so müsste man es eigentlich machen, aber es existiert sehr, sehr wenig in der freien Wildbahn sozusagen.
Ich habe jetzt ja keine 100 Vergleichsmaßstäbe, was hier der Anknüpfungspunkt ausgehend von diesen vier Attributen ist. Erstmal, wir schaffen Zentrum, bevor wir die Wohnungen bauen. Die Grundschule ist seit 3 Jahren im Betrieb. Wir haben gerade hier eben Restaurants, die waren auch vorher in so einer Übergangslösung, aber sind jetzt da. Hotel wird eröffnet. Wir bauen eine Eislaufbahn, auf der man Schlittschuh fahren kann. Wir bauen 2 Schwimmbäder, also sozusagen Sachen, das hat alles mit dem Energiekonzept zu tun, die man normalerweise heute vielleicht nicht mehr sieht. Aber wir haben ein Zentrum, wer hierher zieht, kann hier einkaufen, essen, Sport machen, Kultur und Kunst wahrnehmen in dem Mikromaßstab. Ansonsten hat Bremen ja noch viel mehr zu bieten. Das kann man auch alles machen. Aber es ist eben keine Stadt zum Schlafen, sondern eine Stadt zum Leben, die wir hier versuchen zu kreieren.
Aber du gehst auch ganz gezielt ein paar ganz, ganz neue, innovative Wege. Lass uns mal mit ein paar Dingen anfangen, vielleicht mit dem Energiekonzept, das ist das Naheliegendste. Lass uns da mal mit anfangen, wie das Energiekonzept aussieht und was es so besonders macht.
Ja gut, da sieht man natürlich, so ein Windfuzzi da dran ist. Der Windfuzzi sagt nämlich, was ist eigentlich die größte Herausforderung in den nächsten Jahrzehnten? Die größte Herausforderung ist, dass wir etwa eine Verdreifachung von Strommengen aus Wind und Solar haben werden zum heutigen Bereich. Damit können wir auch ganz viel im Strommarkt abdecken. Aber wir haben eben die Fragestellung, was passiert eigentlich, wenn alle Windkraftanlagen oder jetzt jeden Mittag die Solarenergie voll einspeist, weil da sind die Verbraucher in der Größe gar nicht da. Und dann geht es ins Ausland teilweise, wird für wenig Geld weggedrückt oder teilweise abgeschaltet. Das ist nicht erstrebenswert wirtschaftlich, Infrastrukturen zu haben, die nicht arbeiten können, weil gerade die Verbraucher nicht da sind. Und umgekehrt haben wir natürlich die Zeiträume, wo wir viel zu wenig haben. Jede Nacht haben wir zu wenig Solarenergie. Können wir uns sicher darauf verlassen, die produzieren nicht. Und beim Wind, manchmal bläst der auch nicht. Der ist natürlich sehr viel schwerer einzuschätzen, gleichzeitig verlässlicher als Solar. Und wir haben eine Wärme- und Mobilitätsversorgung, die sich daran orientiert. Das heißt, wir erzeugen warmes und kaltes Wasser. Wir kühlen alle Gebäude und alle Wohnungen, also Warm- und Kaltwasser im Winter wie im Sommer. Und auch die Mobilität machen wir unabhängig von dem jetzigen Verbrauch, indem wir für Warmwasser riesige Speicher bauen, 600 Kubikmeter Heißwasser. Bei 0 Grad können wir 3 bis 4 Tage die Heizung auslassen und alle Wohnungen beheizen. Kaltwasser, das ist immer der Tagesversprung, also wenn wir Gebäude kühlen, mittags erzeugen wir mit Solar das kalte Wasser und nachts wird es abgerufen und in die Gebäude verteilt, auch über den Tag, aber vor allen Dingen in der Nacht, um die dann runterzukühlen. Deshalb hat man hier jetzt im Büro auch angenehmere Temperaturen, als man das im Büro gewohnt ist, weil wir eben kühlen. Und bei der Mobilität, unsere Autos werden nicht aus dem Stromnetz, sondern aus einer Pufferbatterie beladen und die Pufferbatterie wird mit Solarstrom beladen. Das hat immense Vorteile auf allen, hat noch keiner so gebaut, hat immense Vorteile, vor allem nicht in dem Maßstab, immense Vorteile. Erstens kriege ich den Strom viel günstiger, wenn ich ihn aus Netz beziehe. Ich beziehe immer dann, wenn die Strompreise an der Börse ganz niedrig oder sogar negativ sind. Und das können wir auch weitergeben. Das heißt, das so E-Auto ist hier günstiger betankbar als irgendwo sonst in Deutschland. Und hier kann ich auch günstiger meine Wohnung heizen oder kühlen, weil über dieses System Einbindung Solar auf der Fläche kriegen wir das hin. Und es ist so sexy, dass wir im Winter enorme Kälteüberschüsse haben, die es uns ermöglichen, eine Eislaufbahn quasi betriebskostenfrei zu betreiben. Mhm. Und sie ist so sexy, dass wir ein Schwimmbad hier im Gebäude bauen, das mit 25 Meter langen Bahnen, also ein echtes Ausbildungsbad und auch ein echtes Schwimmbad, also kann man schon Bahnen ziehen, betrieben werden kann, das im Sommer so wie so ein Wärmepuffer funktioniert. Also 3 Monate im Jahr ist das für uns eigentlich, müsste man es eigentlich schließen unter energetischen Gesichtspunkten, weil dann brauchen wir das Heißwasser auch in den Gebäuden. Aber sonst haben wir einfach Überschüsse über unsere Wärmepumpen, die dann eben erneuerbar betrieben sind. Und da sieht man, glaube ich, dass man so Fragen zur Energiewende ganz toll beantworten kann. Die sind richtig sexy, die sind günstig, das macht Spaß und man kann Schlittschuh laufen und schwimmen gehen und das macht Energiewende eben auch möglich. Und viele Ängste sind übertrieben, man muss sich nur konzeptionell den Märkten etwas neu nähern. Im Immobilienbereich höre ich dann auch auf, ist das nie betrachtet worden, weil die Sektoren nicht zusammendenken. Deshalb, das macht man nur, wenn man aus Solar oder Wind kommt, weil man sagt, irgendwie da haben wir ein Problem und hier können wir das lösen, denn hier haben wir jetzt die großen Speicher eigentlich. Wenn man das verhundertfachen würde, wäre das ein relevanter Speicher für Strom, weil ich den Strom dann nutze, wenn ihn keiner haben will und gerade dann nicht nutze, wenn man noch zu wenig im Angebot hat.
Ja, waren noch weitere Dinge in der Planung oder vielleicht mal angedacht, die ihr dann verworfen habt, weil es nicht funktioniert oder weil es so keinen Sinn macht hier?
Das ist das Ausgangskonzept, das wir realisieren mit vielen Verfeinerungen und technischen Fragestellungen und wir sind damit jetzt auch innerhalb Deutschland unterwegs, haben noch gar nicht mit dem Marketing angefangen, aber wir werden an zwei weiteren Stellen in Bremen etwas kleinere Lösungen. Wir gucken auch sehr, sehr viel größere Lösungen an. Das, was wir hier machen, kann man für eine Millionenstadt auch bauen. Also sozusagen, man kann das auch mit einem Faktor 100 oder 200 versehen und das ist technisch umsetzbar.
Mhm. Du bist eben schon angefangen, ein bisschen zu beschreiben, dieses Verkehrskonzept, wie das Ganze funktionieren kann. Du hast gesagt, wir sind sehr, sehr nah an der Innenstadt. Man kann viel Fußläufe erreichen, man kann das Fahrrad nehmen. Aber es ist auch eine gewisse Sackgasse hier, so eine Halbinsel, die sich lange erstreckt. Das heißt, wenn du vom anderen Ende dieser Halbinsel in die Stadt musst, beziehungsweise wenn du nicht so mobil bist, wenn du auf Fahrzeuge angewiesen bist, kann es eine Herausforderung sein. Anbindung von öffentlichen Verkehrsmitteln könnte auch eine Herausforderung sein. Beschreib mal so ein bisschen, wie das Verkehrskonzept aussieht und wie das ins Gesamtgefüge passt.
Ja, da haben sich am Anfang Menschen Sorgen gemacht, dass wir hier über mehr Autoverkehr zu mehr Verstopfung führen können, glaube ich ohnehin nicht, selbst wenn wir es blöd machen würden, weil unsere Verkehrsströme entgegengesetzt der Mainstream-Ströme gehen. Das heißt, hier geht der Verkehr morgens rein und die Menschen, die hier wohnen, gehen raus. Also von daher halte ich das für eine an der Sache vorbeigehende Fragestellung, aber mit vielen Verkehrsgutachtern, was hier unser Standort ausmacht, ist, was an das Fahrradwegenetz besser kann man nicht angeschlossen sein. Ja, entlang der Weser kommt man mal eben bis nach Hameln ohne Ampel. Ja, also hier kann man ein paar hundert Kilometer fahren und man hat keine Ampel gesehen, von nice, unserem Quartier ja. ausgehend. Und das ist für Fahrradfahrer, ich bin ein leidenschaftlicher Fahrradfahrer, ja fast das Wichtigste, nicht immer an diesen blöden Verkehrsampeln zu stehen. In Bremen steht man da ja nicht, weil man ja auch bei Rot rüberfährt, aber im Grunde ist das ja nicht erlaubt. Dann haben wir eine Straßenbahnanbindung mit zwei Linien, die ist natürlich fantastisch. Man kommt eben sehr schnell in die Innenstadt mit drei Stationen oder zwei Stationen in 10 Minuten mit der Straßenbahn. Und auch zum Hauptbahnhof ist eben Linie 5 das sichergestellt. Das, was hier besonders ist, wir zentralisieren den ruhenden Verkehr in Parkspeichern oder Autospeicher. Ja, also früher hieß das ja Parkhaus, aber das ist
Autospeicher,
so,
okay,
so unsexy. Ja. Und bei unseren Verkehrsexperten heißt es immer Mobility Hub. Also das hat den Vorteil, dass wir die Autos da beladen können, also die Zukunft des E-Auto, das ist vielleicht ein anderes Thema, aber das ist unausweichlich so, wird auch, wenn die CDU mit der AfD zusammen regiert, wird das so sein, dass das E-Auto sich durchsetzt. Aus vielerlei Gründen. Die muss ich irgendwo laden können. Das ist viel einfacher in einem Parkhaus als auf irgendeiner Straße im Ostertor. Und wir machen eben da, wir haben dann eben dort auch eben das, über ein autofreies Quartier haben wir Zentralisierung von Paketen und andere Bereiche, dass unsere Verkehre sind ein bisschen anders geführt. Wir versprechen uns da sehr viel von. Wenn man nochmal sieht, Lebendigkeit, Gesundheit, Sicherheit, eine Konzentration der Autos hat alles zur Folge. Lebendigkeit, die Kinder können hier auf der Straße spielen, da fährt nämlich kein Auto. Müssen wir nochmal mit 2, 3 Fahrradfahrern reden, ob die Fahrverhalten haben. Ich habe keine Abgase, andere Bereiche und der Sicherheitsaspekt, also sozusagen das alles spielt nachher zusammen, ist ziemlich einfach zu definieren. Ja, das kann man gar nicht anders machen. Ja, man muss nur eben ein paar von diesen Hochproppeln bauen, möglichst nicht so oft in die Erde gehen, sondern tatsächlich einmal in dem Hochbau, weil das ist vom Parken her einfacher und dann muss man die Verteilströme dann regeln. Das heißt, unsere Leute, die hier wohnen, haben maximal 200 Meter zu Fuß. Ja, wenn man in einer Neustadt wohnt und keine eigene Garage hat oder so, dann sagt man, das ist eine traumhafte Situation. Für Leute, die aus der Walachei kommen, sind das unendliche Entfernungen, aber das ist kein Problem, glauben wir. Das wird sehr gut angenommen werden.
Klaus, immer wenn du das beschreibst, dann klingt es immer so einfach. Als wenn so, da dann haben wir das gemacht, das ist doch klar, dass man das so macht, das ist doch ganz einfach, muss man so machen. Gib uns mal ein paar Situationen, wo du wirklich so unerwartete Widerstände erfahren hast, wo du wirklich dir die Zähne ausgebissen hast, wo einfach, das machte keinen Sinn, wo diese Regelung, dieses Gesetz oder dieses Hindernis, das im Weg stand, wo es dann doch nicht so einfach war, wie es manchmal in deinem Kopf so aussieht.
Also erstens glaube ich, dass das, was wir machen, ganz einfach ist.
Ja, ich weiß.
Ja, das ist nicht kompliziert. Und die nächste Frage wäre, ist das teurer oder günstiger? Das ist die spannende Auseinandersetzung, die ich in 3-4 Jahren führen will. Dann kann ich die Baukosten hier benennen und dann können wir darüber reden, ob das Hobby oder ob das Unternehmen ist. Das wird ein Unternehmen sein an der Stelle. Es wird funktioniert auch auf der kommerziellen Seite. Und da, wo wir haben an vielen Stellen mit Regulierung natürlich zu tun, die hirnrissig wirkt. Ja, wir können Gebäude im KfW oder BEG 55 Standard bauen, das weniger Energie verbraucht als ein Gebäude im BEG 40 Standard. Das sind diese Energieeffizienzklassen. BEG 40 Standard hat für uns den Vorteil, dass die Finanzierung deutlich günstiger ist. Das ist auch politisch gefordert, das ist auch nachvollziehbar. Passt aber überhaupt nicht zu dem, was wir hier bauen. Und ich baue jetzt also ein Gebäude, von dem ich weiß, dass es mehr Energie verbraucht, obwohl es in dem besseren Standard ist. Weil das ist eine Thermoskanne und wir kühlen das Gebäude und ich kriege die Wärme nur raus, entsprechend mehr Kühlung und dann brauche ich mehr Kilowattstunden. Wenn ich das Leuten erkläre, das versteht jeder auf der Energieseite sofort, aber es gibt eine Regelung, an der ich scheitere. Deshalb machen wir bezogen auf das Gebäude offenkundigen Quatsch. Ja, also wo ich sage, das kann doch nicht wahr sein. Und wir haben in diesem ganzen Energiebereich der Gebäudeenergie haben wir eine unglaubliche Verkomplizierung von Regeln, die gut gemeint sind, aber schlecht gemacht. Die Gebäude, so wie sie heute gebaut werden, funktionieren nicht. Sie funktionieren auf dem Plan. Das wird von Leuten geplant, die oder umgesetzt, denen das total egal ist, weil die Kosten von Mietern bezahlt werden oder von Käufern. Und dann ist man raus in beiden Fällen und deshalb interessiert gar nicht, ob das, was ich aufgezeichnet habe, in der Realität auch funktioniert. Es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, ich habe nun bis zu Herrn Habeck im Gespräch gesagt, das ist so simpel und es ist auch nicht von mir, es ist ganz simpel. Ich kann im laufenden Betrieb die CO2-Werte je Quadratmeter messen, ich brauche nur meine Versorgungskostenrechnung und die Quadratmeter und dann weiß ich, was ich sozusagen verbraucht habe. Je nach Energieträger, Öl, Gas und so weiter. Mhm. Und dann macht man eine Grenzlinie und die drüber liegen, zahlen in meiner Perspektive an die drunter liegen. Da muss der Staat sich gar nicht mehr einmischen. Der kann auch das Verrechnungssystem, ist teuer genug, installieren als Förderung. Der braucht keine KfW-Darlehen mehr geben. Der kann einfach sagen, nee, wenn Meier da drunter liegt, kriegt der Geld von den anderen Leuten, die da drüber liegen. Das würde nämlich dazu führen, dass die Leute die wichtigste Komponente bei Energieverbrauchen auch viel stärker noch mit in ihren Mindset nehmen würden, nämlich ihr Verhalten. Bin gerade rumgelaufen, habe wieder ein Fenster geschlossen in einem gekühlten Raum. Wir haben 30 Grad Außentemperatur und die macht das Fenster auf und sagt, ich brauche frische Luft. Das kriegst du hier. Wir haben eine Lüftungsanlage. Also Verhalten ist in dem jetzigen Konzept überhaupt nicht berücksichtigt, beispielsweise. Nicht? Also da wird einem so ein bisschen schwummrig, weil die Vorschläge relativ klar und einfach sind und wäre schön, das umzusetzen, das ging uns auch schon unter der vorherigen Regierung, so die Regierung unter Angela Merkel hat übrigens das Gebäudeenergiegesetz entworfen und gemacht, das war gar nicht Herr Habeck, ne? Wenn sich alle Leute so aufregen, sollten sie mal auf die Urheberschaft gucken und das ist auch gut und das ist auch richtig, das zu machen, ja, aber es gibt natürlich in der Umsetzung, das ist immer so, das sind natürlich auch politische Prozesse, wo man dann Gegenargumente hören muss, an der Stelle, die ich gerade benannt habe, gibt es keines.
Ja, gut, dass wir das auch geklärt haben. Sehr gut. Was sind so weitere interessante Konzepte? Ich habe gesehen, Grünräume sind zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Ist allen klar, aber was habt ihr euch in Bezug auf Grünräume vorgenommen fürs Areal? Licht scheint ein interessantes Thema bei dir zu sein. Und Entsorgung lässt sich spielt auch eine Rolle. Lass uns hier mal so ein bisschen eins nach dem anderen durchgehen.
Ja, wir haben jede Fragestellung so beantwortet, dass uns nicht interessiert, wie das andere machen, sondern wie wir glauben, dass es richtig zu machen ist.
Das finde ich mega spannend. Gibt es aber trotzdem Bereiche, wo du dich hast inspirieren lassen?
Naja, komm, gibt ja in meinem Umfeld ja nun hunderte Berater und hast du nicht gesehen, ja, ne? Aber die sagen mir, das machen wir immer so und dann klären wir, ob das denn richtig ist. Also Grünanlagen, dass wir eine bestimmte Ausweisung von Grünflächen haben, das kommt auch durch Städtebau und da bin ich jetzt gar nicht für verantwortlich, aber wie nutze ich Grünanlagen? Wir haben zum Beispiel gesagt, wir versuchen das mal keine Gärten zu bauen, also nicht hier mit dem Rasenmäher am Wochenende rum, sondern wir bauen zwischen den Gebäuden Wiesen mit Blumen, Bienen und was weiß ich. Ja, das heißt also, wir haben schon mal eine ganz andere Struktur. Wir bauen keine Wege in die Wiesen, die Wege bauen wir 5 Jahre später, wenn wir gucken, wie die Leute gehen. Ja, das ist dann schon wieder eine Frage, ist das denn für alle Leute, die ein Handicap haben, auch geeignet? Da müssen wir nochmal eine Sonderlösung irgendwie dann aber sozusagen, also mit so einem Konzept ranzugehen und dann gucken wir uns, ob das funktioniert. Da bin ich mir auch nicht sicher, Ja, das kann schon sein, dass es nachher so ist, dass wir dann doch den Rasenmäher rausholen. Aber eine Wiese zu bauen ist kein Garten. Ja, also so die, und wir glauben auch, dass das für die Menschen spannender ist, dass sich der andere sagen, wir bauen zwischen die Wohngebäude, die wir jetzt bauen, immer so Glashäuser, sehen aus wie Gewächshäuser, aber wir geben die Nutzung gar nicht vor. Das machen bei uns die Menschen, die hier leben, die sagen, wie wollen wir das nutzen? Das kann so sein, dass man dann eben, jetzt kann ich auch Hanf ziehen, aber das darf man dann nicht. Habe ich auch gelernt für zu Hause, die Kinder dürfen da nicht rankommen. Und dann wird entschieden, also Hanf ist ausgenommen, aber sozusagen, ob das eher für Kettgas als Lagerstätte oder Fahrräder oder ob man das für Gemüsezucht verwendet. Und also eine gewisse Offenheit, auch mal einen Raum unbelegt zu lassen, zu sagen, also Erdgeschossfläche auch mal freizulassen, zu sagen, wir warten mal ab, ob jemand eine super Idee hat, weil wir haben ja nicht das Monopol der guten Ideen. Wir haben eine große Wiese, ich brauche auch nicht 24 Parks. Wenn ich Kommunikation zwischen Menschen haben will, brauche ich ja Konzentrierung. Ich brauche Plätze, Grünanlagen, aber auch versiegelte Plätze, wo sich Menschen treffen können. Wir haben ja eine sehr große Grünfläche. Ich bin wild entschlossen, eine Obstwiese zu bauen, Streuobstwiese, nicht? Also wo dann Kirschen, Äpfel und so weiter, ja, zur anarchistischen Benutzung, kann man auch seine, die werden dann natürlich viel zu früh geerntet, wo wir mit Schulklassen, das würde ich aber aus der Hand geben und sagen, mach das doch selber an der Stelle, die dann nochmal die Bienenklasse oder eben die Apfelklasse mitmachen können an der Stelle, weil ich glaube, das ist ein Ort, der fehlt in der Stadt. Ne? Ich muss andauernd irgendwelche Streuobstwiesen irgendwo anlegen, das sind häufig Ausgleichsmaßnahmen für Windkraftanlagen.
Okay.
Das gibt's aber mitten in der Stadt nicht. Das ist eine tolle Sache. Stadt macht das nicht, weil da könnte eine Biene in den Fuß stechen. Oder habe ich jetzt gehört, man kann auf faulendem Streuobst ausrutschen. Oh, deshalb muss das privat bleiben. Und dann steht da vielleicht auch kein Schild. So ist das Leben. Man begibt sich in Gefahr. Und im Grunde das Haus zu verlassen, ist eben schon gefährlich. Und das wird man auf so einer Wiese auch erleben können. Und dann werden wir uns dann eben hier auch nur mit Ordnungspolitik diskutieren, welche Gefahren unseren Kindern zumutbar sind und welche nicht. Ja, und die Gefahr einer Streuobstwiese werden wir überstehen.
Sehr schön.
Und so geht man durch und beim Licht, ne, warum baut man Straßenlaternen, wenn man aus dem Gebäude heraus beleuchten kann? Warum beleuchten wir den Weltraum, wenn wir LED-Licht haben, dass wir auf den Weg konzentrieren können? Warum beleuchten wir Fassaden über Straßenleuchten, wenn man es im Zimmer eigentlich dunkel haben will? Gesundheit. Ja, das alles kann man ganz einfach lösen. Da zum Beispiel ist das von den Lösungen her so, dass es auch sogar günstiger erscheint. Damit haben wir nicht gerechnet, dass wenn man Mastleuchten entnimmt, ja, aber das, wenn das dann hier sind, das öffentliche Straßen und da konnte ich unter unserer grünen Senatorin dann auch Zustimmung kriegen, weil es eben überzeugend ist. Alle ökologischen, energetischen Argumente sind auf unserer Seite. Auf unserer Seite ist aber nicht die Vorschrift für Straßenlampen, die mit der SWB abgestimmt ist, welche drei Sorten verwendet werden dürfen. Ja, und auch die Vorschrift zu den Bodenbelägen. Da kann ich mir drei, am besten asphaltierte Belege, drei Belege aussuchen. Wenn ich dann sage, ich hätte aber gerne hellen Stein, weil das macht irgendwie Sinn unter Klimaschutzgesichtspunkten, dann sage ich, ja, das ist aber in unserem Programm nicht drin. Ne? Da muss man kämpfen für so einen Kram, wo man sagt, das versteht ja jeder ab dem vierten Lebensjahr sofort, warum das sinnvoll ist. Ja, aber klar, so eine Vorschrift, mit der kann ich nicht reden. Die muss irgendjemand ändern oder muss ich drüber hinwegsetzen. Und bei einer Müllabfuhr, ich meine, wer will denn diese blöden Tonnen da in der Gegend rumstehen haben? Dann Alternative, die im Haus zu haben, als Müllraum ist auch ekelhaft. Ja, also macht man so ein Niederflursystem oder Unterflursystem, wo die im Boden eigentlich das große Container. Das zum Beispiel ging in Bremen toll. Also da, wenn ich Bremen mal loben soll, dann würde ich sagen, bei den Unterflursystemen ganz großes Lob.
Ja, haben wir was gefunden. Dann stellst du nochmal als nächstes so ein paar Dinge vor, die jetzt schon fertig sind, die jetzt schon hier auf dem Areal zu finden sind, was man jetzt hier heute, wenn ich hier heute vorbeikomme, was ich hier heute schon machen kann und was so sukzessive als nächstes jetzt hier sich so vollzieht.
Also jetzt fertig haben wir, sehr früh haben wir die Schule ja schon im Trip genommen, in einem Bestandsgebäude. Es ist jetzt eine dreizügige Grundschule. Also
war ein ehemaliges Kellogg-Gebäude umgebaut.
Verwaltungsgebäude haben wir sehr handfest gelöst und Bürogebäude, die man dann doch als Schule nutzen konnte, da reinbekommen und Beirat Waller haben gesagt, dass ich ein Spinner bin, weil ich glaube, dass man in 4 Jahren eine Schule fertig kriegen kann. Und gesagt, unter 7 Jahren ist das in Bremen nicht zu machen. Aber wir haben 1,5 Jahre gebraucht. Also wir haben.
Wow.
Ja, also
was war das Erfolgsrezept da?
Da?
Ja.
Machen.
Einfach machen. Nicht lange fragen.
Ja, aber hier ist ein riesiger Bedarf, sieht man ja an der Stelle. Und das Gebäude hatten wir, aber bis das dann, also wir haben dann tatsächlich etwas forcierter, bevor wir Zusagen haben, schon unsere Gedanken klarer gefasst. Dann haben wir so ein altes Verwaltungsgebäude, das eigentlich abgerissen werden sollte. Das wird auch bleiben. Das kollidiert mit der zukünftigen Straßenverkehrsführung. Deshalb werden wir architektonisch einmal interessant eingreifen müssen, weil wir im Erdgeschoss zwei Räume entfernen müssen. Dann haben wir so eine Unterführung für Fußgänger. Also es wird richtig angenagt, ne? Ist also so ein,
okay,
so ein, wie so eine Zahnlücke da, ne? Also es wird spannend. Schönes Gebäude ist jetzt, was ist das, zweigeschossig?
Ja. Ja, wir können es aus unserer Warte hier sehen, die Zuhörer nicht, aber.
Und irgendwann wird das wegfallen, aber nicht in den nächsten 15 Jahren. Dann haben wir für meine Unternehmensgruppe ein neues Bürogebäude, wo auch ein Kindergarten drin ist, wo die Deutsche Windtechnik einzieht. Das wird jetzt im August bezogen. Wir sind hier jetzt sitzend im Reichslager, also auch ein historisches Gebäude, das wir aber im Wesentlichen neu gebaut haben, wo wir eben Gastronomien drin haben und dann eben ein Unternehmen, das aus Niedersachsen nach Bremen gezogen ist, also Erfolgsmeldung für Bremen.
Brüning, meinst du?
Ja, ja. Wir sind anziehend für niedersächsische Unternehmen. Hat man auch nicht jeden Tag, dass ein Unternehmen mit 200 Mitarbeitern oder über 200 Mitarbeitern nach Bremen zieht. Und hier sind noch zwei, drei weitere innovative Unternehmen. Tante Enso, die so lokale Supermärkte machen. Also das nimmt sich ganz gut aus. Und dann jetzt im August geht in Betrieb unser Hotel. Das Silo-Hotel John and Will.
Ja, das ist auch spektakulär. Aus den alten Silos, den die meisten Bremer kennen, wenn sie über die Brücke fahren, sehen von Weitem die Silos, sehen das Kelloggs-Logo obendrauf auf den Gebäuden. Das wird auch so erhalten. Das heißt, optisch sieht es von Weitem noch so aus, wie es früher mal aussah, so ein bisschen.
Und vor allem von innen.
Und von
innen. Ja, ich gehe noch rum nächste Woche und klebe ein paar Cornflakes an, die da nicht gelagert waren, Mais und Reis und Mehl und sowas, nicht? Und ja, das ist ein spektakuläres Bauvorhaben. Es war klar, wir wollen dieses Gebäude, das ist das ikonische Gebäude, das ist das Gebäude, mit dem man Kellogg verbindet, 1964 gebaut, also 60 Jahre alt. Das ist das, und da ist dieses große Kellogg-Schild drauf. Dann war eben die Frage, was machen wir damit? Und ich habe überlegt, ob wir so klettern, bouldern, ne? Außen und innen und 35 Meter, das wäre ja auch ganz witzig,
ja,
in den Türmen. Und dann kam ich noch auf Service oder Trainingszentrum für Offshore-Taucher. Das ist so einer der gefährlichsten Berufe in Deutschland jedenfalls, wenn man so an Offshore-Windenergieanlagen da taucht oder so. Da gab es schon mehrere Todesfälle. Also das ist das Training besonders wichtig. Also es wird in 35 Meter Tiefe in der Nordsee zu tauchen, ist gefährlich. Das hätten wir hier gut machen können, wobei das hätte statisch nicht funktioniert, weil Reis ist leichter als Wasser. Und dann kamen wir auf die Idee, da ein Hotel reinzubauen. Erschien mir abwegig am Anfang unter Kostengesichtspunkten. Wir sind wirtschaftlich denkende Menschen. Und wir haben das aber hingekriegt, dass wir auch kostenmäßig vertretbar von 21 Silos 13 innenliegende Silos herausgesägt haben. Dann haben wir da Decken reingezogen, Fenster und Türen rausgesägt. Und und jetzt haben wir ein Gebäude, ich glaube, das sieht einerseits futuristisch aus und hat eben starken historischen Bezug. Und in den Zimmern ist es eben noch viel, also im Grunde ist dieses Silo total spürbar, weil es ist, also man würde sagen, Sichtbeton, aber nicht so, wie man es normalerweise, da sind ziemlich große Ausbrüche drin gewesen, die haben wir wieder verschlossen, also wo man den Bewehrungsstahl sehen konnte. Aber es sind große Steinchen, die da, also so ein ziemlich grober Kies, den die da verwendet haben, es wird toll. Und es ist viel. Ich wusste, dass es gut wird, aber nicht, dass es so gut wird.
Bist selbst überrascht, wie toll das geworden ist.
Ja.
Sehr schön. Das Projekt wird wahrscheinlich nie so richtig wirklich fertig sein. Es gibt ja kein Eröffnungsdatum, es gibt ja keinen Zielpunkt, sondern das wird wahrscheinlich auf die nächsten 10 Jahre noch so im Flux sein und in ständiger Bewegung und ständiger Entwicklung. Oder habt ihr so ein bestimmtes Datum, wo ihr hinarbeitet, wo ihr sagt, dann ist es fertig? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Also wir haben jetzt ein großes Areal, das mit 650 Wohnungen jetzt beginnt, und da sind es eben auch noch Bürogebäude, Tiefgarage, Hochgarage drin, sehr viele Läden. Da beginnt für 14 Gebäude dieses Jahr der Baustart. Das heißt, das ist eine Riesenbaustelle, auch für deutsche Verhältnisse, für bremische Verhältnisse sowieso. Also das Stefani-Tor haben wir das genannt, sozusagen in Anlehnung an Ostertor und Steintor, und das werden wir fertig haben in 3 Jahren. Und damit haben wir auch schon das ist dann der direkte Anstoß, dann ist es bis zum Silo eingebunden. Dann kommen die Kellogg-Höfe, da sollten wir planungsrechtlich in 2 Jahren so weit sein, dass wir bauen können. Und dann brauchen wir auch 3 Jahre, also in 5 Jahren müsste das fertig sein. Und dann haben wir 60% des Quartieres fertig, sprich in 28, 29 haben wir wirklich so, da sieht man, da ist richtig was entstanden, der Kontext ist fertig, dann können wir evaluieren sozusagen, was ist gut gelaufen, was nicht so gut gelaufen. Dann bis dahin setzt auch das jetzige Energiekonzept, das können wir dann erweitern oder auch neu machen. Ja, und im hinteren Teil, im letzten Viertel, und wie das dann hier auch heißt, das letzte Viertel, das da werden wir vieles belassen, die Werfthallen, die Künstlerkolonie und andere Bereiche, da versuchen wir es eher aus sich heraus. Und dann gibt es noch ein Zwischenstück, wo so Bremer Reihenhäuser gestapelt, also doppelt so hoch wie, also schon mehr der städtische Maßstab, 4- bis 6-geschossig und nicht wie im Moment eher 2- bis 4-geschossig sozusagen, etwas höher gebaut, wo wir sehr viel versuchen werden, so mit seriellem Holzbau. Also da geht es dann nochmal sehr stark um die Frage, wir haben hier auch ganz viel Holzhybrid, also die ganze Tragstruktur aus Holz, wie vor 500 Jahren, also Fachwerkhäuser letztlich. Da wollen wir eben gucken, ob wir komplette Holzhäuser und dann in serieller Fertigung, was eben das Leben nochmal schöner machen kann, das Bauen aber auch, weil man eben sehr viel vorfertigen kann und dann im Lego-Prinzip zusammensetzt. Also wir haben noch ein bisschen Arbeit, da würde ich heute auch noch keinen Zeitplan, aber wir haben im Ellner Hof richten wir 3 Gebäude im Vorgriff, wo wir sagen, da probieren wir schon mal 3 unterschiedliche Verfahren für diesen seriellen Bau aus, ja, damit wir das dann hier im Großmaßstäblich dann noch umsetzen können.
Mhm. Vielleicht nochmal eine Frage, auf die wir vorhin schon mal so ein bisschen eingegangen sind, die so ein bisschen durchgeklungen ist, aber die aber nochmal richtig wichtig ist. Und zwar, als du angefangen hast mit deiner Vision, als du diese Vision entwickelt hast und als du die Planung angefangen hast, hatten wir ganz andere Voraussetzungen in Bezug auf die Zinsen, Baukosten und so weiter und so fort. Was hat sich seitdem geändert? Der Plan muss ja irgendwie angepasst worden sein, oder ist der Plan heute unter jetzigen Voraussetzungen noch genauso, wie er damals war, als du angefangen hast mit der Planung?
Naja, die kaufmännischen Daten haben sich extrem verändert. Ja. Und für alle Immobilienprojekte erstmal negativ. Wir hatten ein Förderregime, die uns hier fast 20 Millionen Euro direkte Investitionszuschüsse gewährt hätten. Ich habe damals, kann ich gerne mal zeigen, meine E-Mail an Patrick Reichen. Das ist der Staatssekretär, der bei Robert Habeck war und der da angeschossen wurde. Das ist der deutsche Energieexperte und der beste Mann, der da rumgelaufen ist. Dem habe ich geschrieben, beende diesen Schwachsinn. Das ist so ein Unsinn gewesen. Den hat Habeck ja früh beendet unter lauten Wehklagen der gesamten Immobilienindustrie. Das genau aus den Gründen, es ist einfach, es sind Investitionen gefördert worden, die gar nicht investitionswürdig sind. Ja, und deshalb war der Preis für uns zum Beispiel extrem hoch, 20 Millionen Euro zu verlieren in dem Bereich direkter Förderung, aber es war der richtige Preis. Die Zinsen sind gestiegen, das merken wir im Moment noch nicht so, weil wir auch noch teilweise alte Verträge, weil wir sehr viel da in dem im geförderten Wohnungsbau ist sowieso Nullzins. Und dann haben wir eben in den Energiesachen häufig dann doch nochmal eben auch Fördertatbestände, die dann nicht über direkte Förderung, sondern über vergünstigte Zinsen, was ich wiederum für sehr richtig, also für alle auch richtig erachte, dass man eher auf der Seite über Staatsmittel, da verdient die KfW immer noch Geld, aber weniger als sie verdienen könnte mit normalen Marktzinsen, nicht? Und das verteuert das Vorhaben auch bei uns extrem. Also da reden wir über, wenn wir die Zinskosten einrechnen und je nach den Quoten dann doch über eine ordentliche Mehrkosten. Dazu sind die Eigenkapitalquoten viel, viel höher geworden. Das heißt, 100 Millionen hätte ich da noch mit 20 Millionen Eigenkapital finanzieren können, brauche ich jetzt eher 40 Millionen Eigenkapital. Das muss ja auch irgendwo herkommen. Aber es gibt gegenläufige Tendenzen, die das auch teilkompensieren, wenn nicht sogar voll aufkompensieren. Wir haben eine wahrnehmbare Minderung von Baukosten. Wir haben eine deutliche Steigerung von Verfügbarkeit von Bauunternehmen. Ja, also Bauen ist günstiger geworden und wird günstiger. Das ist die Kehrseite der Krise. Ja, aber die muss man ja auch dann aus der Immobilienprojektentwicklungssicht ja positiv bewerten. Wir haben eine totale Überhitzung des Marktes gehabt, wo das ganz schwierig war, überhaupt Bauunternehmen zu finden. Und das hat sich geändert. Also da glaube ich, damit kann man auch einen Teil kompensieren. Und wir haben ein gestiegenes Mietniveau, das dann eben, das ist ja immer die Seite, wenn ich also in der Vermietungsseite bin, dann würde ich darüber eben auch eine Teilkompensation haben. Schlecht läuft der Bereich Verkauf an Einzelne oder Institutionelle. Und das ist gar nicht so, dass die Preise so weit runtergegangen sind. Es gibt nur keinen, der kauft. Mhm. Ja, das deshalb ist das ein Bereich, deshalb ist das sehr günstig in unserer glücklichen, zufällig, aber auch in unserer Entwicklung, dass wir darauf nicht so gesetzt haben.
Wie viel Geld muss hier überhaupt investiert werden, gesamt gesehen?
Boah, über einen langen Zeitraum. Wahrscheinlich unter 1 Milliarde und über 900 Millionen.
Mhm. Teures Hobby.
Das ist kein Hobby.
Das soll der Economy-Hobby sein, deswegen habe ich es extra gesagt. Es soll sich auch rechnen.
Nein, das muss ich rechnen, sonst wäre es auch ein Misserfolg. Ja, vielleicht nicht für Bremen oder so, aber das wäre auch ein Misserfolg, weil es dann auch nicht zur Nachahmung anregt. Deshalb ist ja diese, ich habe es erst erwähnt, das ist schon wichtig, dass man nach 4 Jahren mal sagt, wo sehen wir uns wirtschaftlich? Und das diskutiere ich ja auch mit anderen. Wir haben hier große deutsche Projektentwickler und den führenden deutschen Projektentwickler sozusagen in Spuckweite. Aber wir bespucken uns nicht, sondern haben uns ganz lieb an der Stelle und dann tauscht man sich auch mal aus. Wo liegt ihr eigentlich in den Baukosten und in den Qualitäten und wo liegt ihr in der Wirtschaftlichkeit? Und wahrscheinlich ist er viel besser, der Kollege Zech. Ne? Also das, der, dem kann ja nicht das Wasser reichen. Aber es ist trotzdem interessant und vielleicht ist er an einer oder anderen Stelle auch mal überrascht und sagt, ganz komisch, dass so ein Windtiny auch was hochkriegt.
Ja, das wäre ein tolles Ziel. Wir sind sehr, sehr gespannt. Klaus, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und viel, viel Erfolg mit der Überseeinsel.
Ja, dir auch vielen Dank.
So, das war der Go Global Bremen Business Talks Podcast mit Klaus Meyer, dem Visionär der Überseeinsel. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Denkt dran, den Go Global Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.